Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Infosendung vom Dienstag, den 17. Februar. Heute mit diesen Themen: Stärkere Rechte für NutzerInnen auf Kommunikationsplattformen. Die EU kennt die sogenannte Plattformregulierung bereits. Die Schweiz will nun nachziehen.
Bis jetzt gibt es sozusagen einen regulierungsfreien Raum für Menschen in der Schweiz und diese Vorlage schließt diese Lücke ein bisschen.
Und dann, 100 Jahre ist es her seit dem Tod des Dichters Rainer Maria Rilke. Aus diesem Anlass veranstaltet die Universität Bern eine Ringvorlesung. Seine Gedichte seien nach wie vor aktuell, findet Professor Marcel Lepper.
Wir reisen langsam dorthin, wo Rilke seine Kunst schon für uns deponiert hat.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Kreller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages, zuerst ins Ausland. Die Hamas lehnt ein Ultimatum ab von Israels Premierminister Netanyahu, nur Bio mit den Hintergründen.
Wie Al Jazeera berichtet, hatte der israelische Premier die Hamas aufgefordert, sich innerhalb von 60 Tagen zu entwaffnen. Ansonsten drohe ein neuer Krieg. Die Hamas habe keine Kenntnis eines solchen Ultimatums und würde ein solches ablehnen, berichtet Al Jazeera.
Heute stehen neue Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew über ein Ende des russischen Angriffskriegs an.
Das berichtet der Deutschlandfunk. Die Gespräche finden in Genf statt, unter Vermittlung der USA. Diese werden vom US-Sondergesandten Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner vertreten.
In die Schweiz. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung, SLF, hat für Teile des Wallis die höchste Lawinengefahrstufe herausgegeben.
Die Gefahrenstufe 5, sehr groß, gilt für einen Großteil der Hänge nördlich der Rhone sowie die Gebiete zwischen Martigny und Großer St. Bernhard. Im Rest der Alpen gilt weiterhin die Gefahrenstufe groß. Erhebliche Lawinengefahr gilt außerdem in den Voralpen, im mittleren Teil des Tessins und im Jura.
Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, kurz VBS, gibt zu viel Geld aus für externe Beratungsmandate.
Das zeigt eine VBS-interne Revision, wie SRF berichtet. Besonders hoch waren die Ausgaben im Jahr 2023 mit rund 190 Millionen Franken. Unter die Mandate fallen Aufträge an Externe bei Digitalisierungsprojekten, Rechtsgutachten oder Übersetzungen. Der Revisionsbericht empfiehlt, die Zahl der vergebenen Mandate messbar zu reduzieren. Weiter warnt der Bericht davor, dass das VBS von externen BeraterInnen abhängig werden könnte.
Die Löhne für Swisscom-Mitarbeitende steigen.
Das schreibt sowohl die Gewerkschaft Sandicom sowie der Personalverband Transfer. In den Verhandlungen konnten sie eine generelle Lohnerhöhung von 0,9% erwirken. Während Sandicom von einem wichtigen Zeichen schreibt, zeigt sich der Personalverband Transfer enttäuscht. Man habe nur zähneknirschend zugestimmt, die Lohnerhöhung hinke den Marktprognosen hinterher. Kritisch sehen beide, dass die Swisscom die Dividenden erhöhen will für die AktionärInnen.
In den Kanton Bern, wo es im Wahlkampf eine Premiere gibt.
Erstmals müssen alle Parteien und politischen AkteurInnen ihre Wahlkampfbudgets offenlegen. Ab heute sind die Budgets auf der Webseite des Kantons einsehbar. Meldepflichtig sind Budgets über 30.000 Franken sowie Spenden von über 9.000 Franken.
Juristische Personen wie etwa Unternehmen sollen im Kanton Bern weiterhin Kirchensteuern bezahlen.
Diese Haltung vertritt die Kommission für Staatspolitik und Außenbeziehungen des Grossen Rates, wie sie heute mitteilt. Die Kommission lehnt damit den Vorschlag der Kantonsregierung ab. Mit diesem Vorschlag wären Unternehmen mit Gewinnen unter 700.000 Franken von der Kirchensteuer befreit. Damit wären die Einbußen für die Kirchgemeinden zu groß, findet die Kommission für Staatspolitik und Außenbeziehungen des Großen Rates. Der gesamte Große Rat wird sich in der Frühlingssession damit beschäftigen.
Die Mietpreise in der Stadt Bern sind im letzten Jahr gestiegen.
Und zwar um 1,4%, wie Statistik Stadt Bern meldet. Eine Berner Vierzimmerwohnung kostete demnach im letzten Jahr durchschnittlich 1.666 Franken im Monat. Die Mietpreise steigen in der Stadt Bern vergleichbar an wie im Rest der Schweiz.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Bio. Wir kommen zum Wetter. In der Nacht auf morgen Mittwoch sinken die Temperaturen auf 0 Grad. Es ist in der Nacht dann zeitweise mit Schnee und Regen zu rechnen. Morgen Vormittag bleibt es bedeckt und nass mit vereinzeltem Schneefall. Gegen morgen Nachmittag ist es dann trocken, aber immer noch bedeckt. Und so bleibt es bis zum morgigen Abend.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Bundesrat will die digitalen Riesen an die Leine nehmen. Mit der sogenannten Plattformregulierung sollen NutzerInnen von Meta, X oder Google stärkere Rechte erhalten. Gestern ging die Vernehmlassung zur Gesetzesvorlage zu Ende. Stellung genommen haben auch viele VertreterInnen aus der Medienbranche, darunter die Mediengewerkschaft SSM. Noah Bio wollte von Margarita Laishi von SSM wissen, was die Vorlage aus Sicht der Medien so wichtig macht.
Das Wichtige an dieser Plattformregulierung ist, dass es halt ein erster Schritt überhaupt in eine Plattformregulierung ist, die auch für die Schweiz gilt. Es gibt zum Beispiel den Digital Service Act, der für die EU gilt. Aber bis jetzt gibt es sozusagen einen regulierungsfreien Raum für Menschen in der Schweiz. Und diese Vorlage schließt diese Lücke ein bisschen.
Das SSM begrüßt die Vorlage, macht aber einige Änderungsvorschläge, etwa bei der Berücksichtigung professioneller Medieninhalte. Was müsste denn hier der Bundesrat Ihrer Meinung nach noch ändern?
Genau, wir begrüßen diese Vorlage sehr, weil es eben ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Bezüglich der Inhalte glauben wir halt einfach, dass es einerseits sehr gut ist, dass es gewisse Vorgaben und Regulierungen für alle gibt, aber weil Medienschaffende halt eine andere Rolle in der Gesellschaft einnehmen, dass es da vielleicht spezifischere Rahmenbedingungen geben müsste. Zum Beispiel, dass beim Meldeverfahren von verschiedenen Inhalten, dass dann die Medienschaffenden respektive das Medienhaus informiert werden würde zuerst, dass die Stellung beziehen können, wenn ein Inhalt gemeldet würde und dann irgendwie gelöscht werden müsste und dass es eben nicht einfach automatisierte Algorithmen machen, sondern dass man das genauer anschaut und journalistisch relevante Inhalte anders gewichtet werden als normale user-generated Content.
Ein weiterer Vorschlag in der Stellungnahme betrifft Empfehlungssysteme, also zum Beispiel Seiten und Feeds, die einem aufgrund von Algorithmen Inhalte vorschlagen. Hier regen Sie an, dass NutzerInnen mehr Kontrolle über diese Empfehlungssysteme haben können sollten. Wie könnte das konkret aussehen?
Das könnte konkret so aussehen, dass man diese Empfehlungssysteme eigentlich deaktivieren könnte, dass man zurück dahin geht, als der Feed nur noch chronologisch war. Und heute ist es ja so, dass aufgrund von Profiling zum Beispiel Algorithmen irgendwie versuchen, Personen zu verstehen und ihnen dann solche Sachen anzeigen, die ihnen gefallen würden. Oder halt aufgrund von Werbelogiken, dass diese Werbeinhalte eigentlich dann so zu den Usern kommen. Und die Idee ist einfach, dass man das selbst bestimmen kann, wie man im Internet agieren will. Und zum Beispiel Plattformen wie Blue Sky ermöglichen solche nicht standardisierten Profiling-Algorithmen.
Und schließlich kommen Sie in der Stellungnahme darauf zu sprechen, dass das sogenannte Zero-Click-Internet, also zum Beispiel bei KI-Chatbots, eine Existenzfrage für Medienhäuser oder für Medien allgemein darstellen. Was ist denn hier genau das Problem und wo würde die Lösung liegen?
Das Problem mit Zero-Click-Internet ist, dass wenn man etwas zum Beispiel auf Google sucht, eine KI-generierte Antwort schon die Lösung zum Problem bietet. Aber oft ist ja bei diesen Antworten eigentlich die Antwort generiert aus journalistischen Inhalten. Und diese Klicks geht man dann nicht mehr weiter. Man kommt nicht mehr auf die Seite des journalistischen Artikels. Und so verlieren Medien eigentlich noch mehr Reichweite, als sie das heute schon tun. Und deswegen ist es so, dass man halt diese journalistischen Inhalte eigentlich wertschätzen müsste. Und wie das dann genau ist, das kann man dann noch drüber diskutieren. Aber dass eigentlich diese finanziellen Lücken, die durch die Plattformen generiert werden, Plattformen dann halt auch wieder schließen müssen, weil diese Werbemarkteinbußen, die in den Schweizer Medien passiert sind und auch am Passieren sind, diese Gelder fließen ja nicht ins Nichts ab, sondern halt eben zu diesen internationalen Plattformen. Und so müsste man das vielleicht irgendwie wieder in eine Art Kreislauf bringen. Das wäre eine mögliche Lösung.
Margarita Laici haben wir gehört. Sie ist Kommunikationsverantwortliche und Fachsekretärin Medienpolitik bei der Gewerkschaft SSM.
Radioinfo. Kultur.
Vor 100 Jahren starb der Dichter Rainer Maria Rilke nach einer Leukämieerkrankung in einem Sanatorium am Genfersee. Seine letzten Lebensjahre hatte der Prager Lyriker in der Schweiz verbracht. Anlässlich von Rilkes 100. Todesjahr hat der Germanistikprofessor Marcel Lepper eine öffentliche Ringvorlesung an der Universität Bern organisiert. Weshalb sollte man auch 100 Jahre nach seinem Tod noch Rilke lesen? Das hat Noah Bio Marcel Lepper gefragt.
Weil sie zeitlos sind, weil Rilke für die Zukunft geschrieben hat. Rilke hat gesagt, Kunstwerke sind Dinge, die aus der Zukunft zu uns kommen. Das heißt, wir reisen langsam dorthin, wo Rilke seine Kunst schon für uns deponiert hat.
Eines der bekanntesten Gedichte von Rilke ist wohl der Panther.
Sein Blick ist vom Vorübergehen der Sterbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Sterbe gäbe und hinter 1000 Sterben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starke Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch die Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
Zeilen wie «Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt», die wurden vielfach zitiert und adaptiert, auch in populärer Kunst, zum Beispiel in der Popmusik. Was macht Rilke für andere KünstlerInnen so faszinierend und anschlussfähig?
Ich glaube, sein Einfühlungsvermögen und dann auch sein Programm. Er sagt, Kunst kann man nur machen, wenn es notwendig ist. Kunst macht man nicht, wie man jede andere Art von Arbeit macht. Und das ist für Künstlerinnen und Künstler etwas ganz Schönes, auch etwas Forderndes. Und dann natürlich diese hohe Sensibilität und dann auch die Erfindungsgabe in der Sprache, im Detail, das fasziniert sehr viele.
Eine hohe Sensibilität, eine große Kreativität, er hat für die Zukunft geschrieben. Rainer Maria Rilke ist wohl einer breiten Bevölkerung ein Begriff. Er gehört zweifelsfrei zu den bekanntesten Dichtern der Moderne. Und auch die Forschung ist weiterhin interessiert an ihm. Weshalb ist das so, dass es einerseits einer breiten Bevölkerung, aber auch die Nische und die Forschung daran interessiert sind?
Das ist ein ganz spannender Punkt. Bei vielen Künstlern ist das ja so, dass sich entweder so Expertinnen und Experten interessieren oder dass das wirklich populär ist, aber vielleicht für die Forschung uninteressant. Und hier ist es wirklich beides, also beide Achsen. Und das Interessante ist, Rilke ist schwierig, aber das ist keine Schwierigkeit, die uns aussperrt. Das heißt, wir werden irgendwie eingeladen, uns damit zu beschäftigen. Und das hat etwas so Öffnendes, dass auch Menschen, die sich eigentlich gar nicht mit Literatur beschäftigen, auf einmal darin wiederfinden und sagen, das habe ich immer schon sagen wollen und hier wird es jetzt gesagt.
Und genau dieser Aspekt ist auch für die Forschung interessant.
Ja, das ist für die Forschung auch interessant. Wie funktioniert das eigentlich, diese Rilke-Sprache? Es gab eigentlich in der Forschung nur mal in den späten 60er, 70er Jahren so eine Phase, wo man gesagt hat, dieser Rilke ist kitschig, dieser Rilke ist rückwärtsgewandt, das ist 19. Jahrhundert, das brauchen wir nicht. Aber längst hat man erkannt, dass dieser Rilke sehr, sehr modern ist. Und wo diese Modernität eigentlich liegt, daran arbeitet die Forschung.
Darin sieht man eigentlich auch wieder diese Zukunftsgewandtheit. Woran, außer an der Sprache, lässt sich die auch noch festmachen?
Eigentlich auch, wenn man sich für die Biografie interessiert, an einer sehr großen Neugierde. Er hat so etwas, das gar nicht abschließend ist, auch gegenüber der Welt. Er hat so ein bisschen immer so die Vorurteile geweckt, dass er sich versteckt vor der Welt. Das stimmt aber überhaupt nicht. Er ist sehr, sehr weltoffen, sehr neugierig. Er stellt sich sehr stark auf andere Menschen ein. Und darin liegt auch der ganze Reiz dieser ungeheuren Korrespondenz. Es gibt kaum einen Dichter des 20. Jahrhunderts, von dem so viele Briefausgaben existieren. Und es werden ständig noch neue Briefe entdeckt. Und diese Briefe sind großartig, weil er sich auf sein Gegenüber einstellt.
Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften. Aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug der Brust dich blenden, und im leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug. Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz, unter der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle und bräche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stern. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht zieht. Du musst dein Leben ändern.
Mit diesem Satz endet das Gedicht »Achaischer Torso des Apollo«. Es geht dabei auch um die Kraft, die Kunst haben kann, Veränderungen anzustoßen. Welche Veränderungen hat die Lyrik Rilkes angestoßen?
Ganz viele individuelle, ganz viele Menschen begreifen ihre Lektüre von diesen Gedichten irgendwie als einen Turning Point in ihrem eigenen Leben. Also so ein Punkt, wo sich irgendwie tatsächlich etwas verändert, der Blick auf die Welt verändert. Rilke selber hat keine Politik gemacht. Das heißt, er hat nicht im Großen etwas verändert. Er hat sich auch nicht besonders für Ökonomie interessiert. Er hat Strukturen nicht verändert, aber er hat Denkweisen verändert. Und das Interessante ist, dass sehr, sehr unterschiedliche Lager, sehr, sehr unterschiedliche Generationen da andocken können. Und das macht diese Gedichte so besonders.
Sie haben gesagt, unterschiedliche Lager können auch andocken. Es gibt ja Dichter, die eine sehr klare Haltung hatten, wie zum Beispiel Brecht oder Heine. Dann gibt es Dichter, die auch von unterschiedlichen Seiten vereinnahmt wurden, zum Beispiel Hölderlin. Wie sieht das bei Rilke aus? Wie sehr lässt sich der auch vereinnahmen von politischen Ideologien oder verwehrt sein Werk sich dessen auch etwas?
Also er ist vereinnahmt worden, man hat das versucht von ganz unterschiedlicher Seite. Es gibt zweifellos während der NS-Diktatur eine ganze Reihe von bedeutenden Forschenden, die dieser Diktatur nahestehen und die Rilke für ihre Weise, Literatur zu betrachten, zu vereinnahmen versuchen. Das betrifft auch die Philosophie, das betrifft Heidegger, das betrifft viele, die sozusagen Rilke vielleicht, sehr reduziert gesagt, versucht haben, von rechts zu lesen. Dem verwehrt sich aber eigentlich diese Lyrik. Da steckt das nicht drin. Also man kann das versuchen, aber es prallt eigentlich ab. Und das Gleiche gilt vielleicht auch für andere Lesarten. Rilke selber war eigentlich auf erstaunlicher Strecke relativ progressiv. In München hat er mit Sophie Liebknecht Zeitung lesen geübt. Also er hat geübt, wie man mit Tagesgeschehen umgeht. Er war ganz nah dran an der Münchner Räterepublik. Das sind alles Dinge eigentlich, die zeigen, das ist kein Dichter, der sich vor der Welt versteckt. Und insofern sozusagen ist dieses Werk eigentlich so komplex gebaut, dass man hier das nicht einfach vernutzen kann.
In diesem Frühlingssemester gibt es an der Uni Bern eben eine Ringvorlesung zum 100. Todesjahr. Diese Ringvorlesung beleuchtet auch den aktuellen Stand der Forschung. Welche Themen interessieren und beschäftigen die Rilke-Forschung denn aktuell?
Also erstmal gibt es eine neue Rilke-Ausgabe. Das ist ganz erstaunlich, weil man dachte, es gibt so viele Bücher von und über Rilke. Wozu jetzt noch eine neue Ausgabe? Es gibt bis heute eigentlich keine historisch-kritische Ausgabe der Werke. Und die entsteht jetzt gerade. Und dort arbeiten wir auch intensiv zusammen. Das ist so ein großer Komplex. 26 Bände sollen da entstehen. Da merkt man, wie groß dieses Werk ist. Dann gibt es sehr viele Einzelbereiche, Korrespondenzen, Austausch, auch intermedial, insbesondere über die Schwelle auch der verschiedenen Künste hinweg. Also Rilke und die bildende Kunst, das ist immer ein ganz großes Thema. Da gibt es ganz klassische Fälle wie Rilke und der Bildhauer Rodin, aber auch ganz neue Fälle. Es gibt einen Beitrag etwa über Rilke und den Maler Leo von König. Ja, das ist eine Neuentdeckung. Das wusste man vorher nicht. Und dann Rilke und die Popkultur. Ja, Rilke und die Popkultur, das war immer schon da. Rilke war in der Popkultur seiner Zeit und ist dort auch weiter gelesen, weiter verbreitet worden. Das ist ein spannendes Forschungsthema.
Zum Schluss, was ist Ihr Lieblingsgedicht von Rilke?
Vielleicht die 8. Duineser Elegie. Das ist ein sehr komplexer Text.
Dann hören wir doch mal rein in dieses sehr lange Gedicht.
Mit allen Augen sieht die Kreatur das Offene. Nur unsere Augen sind wie umgekehrt und ganz um sie gestellt, als Fallen rings um ihren freien Ausgang. Was draußen ist, wir wissen's aus des Tiers Antlitz allein, denn schon das frühe Kind wenden wir um und zwingen's, dass es rückwärts Gestaltung sehe, nicht das Offene, das im Tiergesicht so tief ist. Frei von Tod. Ihn sehen wir allein. Das freie Tier hat seinen Untergang stets hinter sich und vor sich Gott, und wenn es geht, so geht's in Ewigkeit.
Das ist ein Text auch, der gerade von ganz unterschiedlichen Seiten wieder ausgegraben wird, wenn es darum geht, wie gewinnen wir einen offenen Blick auf die Welt? Wie versuchen wir, Ressentiment oder das sich Verstecken in unterschiedlichen Bubbles ein bisschen zu umgehen und uns wieder zu öffnen? Also die Frage der Offenheit. 8. Duineser Elegie, das ist eigentlich eine Lektüre für mehrere Jahre.
Sagt Professor Marcel Lepper. Er ist Professor am Institut der Germanistik der Universität Bern. Die Ringvorlesung zum 100. Todesjahr von Rainer Maria Rilke findet jeweils am Dienstag von 16 bis 18 Uhr an der Universität Bern statt. Sie richtet sich an ein breites Publikum und ist öffentlich zugänglich.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Dienstag, den 17. Februar. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforadaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noah Bio und die Gedichte vorgelesen hat Melina Tenisch. Und das nächste Info gibt's morgen hier um die gleiche Zeit auf Radio Rabe. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Danke fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.